Ohnmacht als Gefühl ist eine normale, alltägliche Sache. Denn wir können weder den Lärm, den die Langzeitbaustelle hinten um die Ecke macht, noch den Klimawandel, noch eine furchtbare Erkrankung verhindern. Ohnmacht als Gefühl, verbunden mit der Erfahrung von Handlungsunfähigkeit, von Hilfe und Machtlosigkeit, weil man nicht mehr weiter weiß. Kirchliche Ehren und Hauptamtliche erleben die Selbstverständlichkeit, mit der in den Familien und am Arbeitsplatz spürbar wird, dass Menschen das Thema Glauben befremdet und nichts scheint es verhindern zu können. Das macht ohnmächtig. Oder eine Erfahrung von mir, ich war in Mathe immer eine Niete und ich erinnere mich zu gut eigentlich an die unzähligen Male dieses ohnmächtigen Gefühls, wenn das Blatt da vor mir lag und ich erstmal nicht weiter wusste. Bis heute stockt mir kurz der Atem, wenn ich weiß, es sind wieder Haushaltsberatungen. Ich bereite mich zwanghaft darauf vor. Aber ich weiß im ersten Moment immer noch nicht genau, wie kann ich mich stärken, obwohl ich es inzwischen gelernt habe. Und Freunde erzählen Ähnliches von Deutsch, von Sprachen oder von Zeichnen. Reaktionen von Ohnmacht können sein, die wackeligen Beine, schwarz vor Augen, die Luft bleibt weg. Die Mischung zwischen körperlichen und seelischer Reaktion ist bei jedem und jeder anders intensiv. Es gibt viele Varianten von Ohnmachtsgefühlen. Ohnmacht kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Achmat, übersetzt Bewusstlosigkeit, das ist die körperliche Ohnmacht. Wir sprechen ja heute über die gefühlte Ohnmacht. Mangel an Kraft, aber auch schon ausgeschlossen sein von Macht und Schwäche. Und im 18. Jahrhundert dann nur noch allgemein im Sinne von Hilfe oder Machtlosigkeit. Erzwungenes Unvermögen steht im Lexikon. Zu unterscheiden, aber kaum auseinanderzuhalten ist von Ohnmacht die Schreckstarre. Zum Beispiel der Moment, wenn ein kleiner Auffahrunfall passiert. Und oft ist das ganz der Ohnmacht gleichend, aber es ist ein anderes Grundgefühl als Anlass, nämlich die Angst. Allerdings, und dann ähneln sich die beiden Gefühle wieder, in der Handlungsunfähigkeit ist der schockerstarrte Mensch ebenfalls ohnmächtig. Was also war mit Lots Frau? War sie erstarrt angesichts der Gewalt, die sich erst über sie als Familie und dann über ihre Heimatstadt ausgoss? Oder war sie ohnmächtig, weil sie dachte, was ist denn da passiert? Machtlos. Vermutlich ist das Gefühl der Ohnmacht an früheste Erfahrungen in der Kindheit gekoppelt. Situationen, die uns allen bekannt sind. Das Kind wird nicht ernst genommen, entweder überfordert oder verzärtelt. Wenn nicht ernst genommen wird, zum Beispiel, wenn das Kind um das Meerschweinchen trauert und es bekommt zu hören, das ist doch nicht so schlimm. Oder Versprechen, die dem Kind gegeben werden, nicht gehalten werden. Das kann alles in freundlichster Weise passieren und das ist jedem und jeder von uns auch schon passiert. Sowohl als Kindererfahrung, wie auch, dass wir das aus Versehen als Erwachsene auch tun. Dem Kind aber bleibt das Gefühl, dass es nicht richtig gesehen wird und dass es wirkungslos ist. Wieso, fragt sich vielleicht ein Elternteil, ich höre ihm doch zu, ich erfülle ihm doch seine Wünsche, ich meine es doch gut. Aber wenn das Kind zu häufig erlebt, dass nicht deckungsgleich das ist, was es fühlt, zu dem, was der Erwachsene signalisiert, ist ja nicht so schlimm, muss nicht weinen, dann entsteht dieses Ohnmachtsgefühl und wenn es zu häufig und zu viel passiert, verfestigt sich da etwas. Nicht umsonst, ohnmächtige Wut ist eine frühkindliche Reaktion, wenn dem Kind der Raum gegeben wird, wütend zu sein. Alles das passiert jeder und jedem von uns. Und wie schon gesagt, wenn der kleine Mensch zu viele Male nicht ernst genommen wird, dann bildet sich dieses starke Ohnmachtsgefühl, was mit Handlungsunfähigkeit gekoppelt ist. Bei Heranwachsenden oder Erwachsenen dann tauchen die ohnmächtigen Gefühle in schwierigen Situationen auf und die werden dann mit den frühkindlichen Erfahrungen verzahnt. Und je nachdem, welche Gefühle man so zeigen durfte, ist man dann eben leichter oder auch schwerer in der Lage, sich selbstständig auszuloten und wieder selbstwirksam zu werden. In dem Moment ist es die Realität, ich bin ohnmächtig, selbst wenn das für andere überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und die fehlende eigene Kraft reicht nicht aus, nächste Schritte gehen zu können. Ohnmacht, Verlust von Selbstwirksamkeit, von Eigenmacht. Eine andere Schülerin, ein anderer Schüler hätte vielleicht leichter oder genervter durch die Situation der Mathearbeit gehen können, auch wenn sie genauso schlecht rechnen wie ich. Bei mir war das halt nicht so. Es gibt neben dem erstarrenden Reagieren aber noch eine weitere ohnmächtige Reaktionsart, die nennt man die agitierende Ohnmacht. Das ist ein Anarbeiten gegen die Ohnmacht. Dieses Beispiel habe ich bewusst aus der Literatur genommen, um hier keine Schweigepflicht zu brechen. Eltern wird erzählt, dass der 9-jährige Sohn unheilbar krank ist. Nachvollziehbar, dass sie alle ohnmächtigen Gefühle verdrängen, um jeden Strohhalm zu ergreifen, um Lösungen zu finden. Nach Monaten des Kämpfens, des Verhandelns mit Gott, des Surfens durch Kilometer von medizinischen Seiten im Internet sind sie erschöpft vom Schaffen und Tun und strampeln weiter, um diese bittere Wahrheit zu bekämpfen. Eine übrigens häufige Reaktion, nicht nur in ganz trostlosen Situationen wie der jetzt eben beschriebenen. Es besteht die Gefahr, sich in die Erschöpfung zu arbeiten. Man aktiviert alle Kräfte, um die Gefühle der Machtlosigkeit, den Verlust von Stabilität nicht zu nahe zu kommen. Und das können wir, meine ich, auch in manchen aktivieren, in den Kirchengemeinden beobachten, dass noch mehr und noch besondere als Versuch, Gemeindeglieder zu erreichen und eine starke Gemeinschaft zu sein. Liebe Gemeinde, ich habe mich sehr schwer getan, einen Bibeltext als Grundlage zu nehmen. Ich hatte Sorge, dass der Text zu schnell eine Antwort gibt im Sinne einer Vertröstung. Denn es gibt sehr gute Bibelsätze und es gibt auch passende Bibelgeschichten, wie die Hagar-Geschichte beispielsweise. Oder ein Satz wie, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, aus dem 2. Korintherbrief. Oder Silke wies mich darauf hin, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, aus Psalm 34. Aber bevor ich mich jetzt auf einen Bibeltext einlasse, will ich noch mal genauer hinschauen, was ist denn ermutigend und nicht vertröstend? Denn ein gut gemeinter Trost, der zu schnell ausgesprochen wird, kann nämlich eine Verstärkung der Erfahrung sein, meine ohnmächtigen Gefühle haben keine Bedeutung. Deshalb hier noch wenige Zwischenschritte, bevor ich die Bibel aufschlage. Wenn wir über Ohnmacht sprechen, dann ist der erste Zwischenschritt, dass wir die Unlösbarkeit des Problems zunächst wahrnehmen und akzeptieren. Für uns selbst und auch wenn wir schon eine Lösung auf der Zunge haben, dass es für die andere Person, die ohnmächtig sich erzeigt, so nicht ist. Also weder nach einer Lösung jagen, noch in die Falle tappen, mit falschem Trost zu schnell darüber hinwegzugehen. Mit solchen Sätzen eben, das wird schon. Wer weiß, wofür es gut ist. Nein, es findet sich oft genug keine Lösung. Es gibt genügend Situationen, die müssen ausgehalten werden. Das ist übrigens, ich habe jetzt angefangen, die Forumstudie zu lesen über die sexualisierte Gewalt. Das ist übrigens das, was Betroffene am allermeisten berichten. Es wird darüber hinweggegangen, über Zuständige, bei Zuständigen. Das wird schon wieder. Der meint das nicht so. Und selbst bei der Aufarbeitung waren eher Sätze wie, das hat doch keiner so gewollt, als erstmal, ich will dir zuhören. was so belastend war. Jedoch sind viele von uns zeitgemäß sehr darauf getrillt, möglichst eine sehr gute Lösung zu entwickeln, souverän mit Krisen umzugehen, und oft ist es ja auch sinnvoll. Nicht zufällig gibt es viel Beratungsliteratur, wie man Scheitern nutzen kann, wie man die Krise auch vielleicht benötigt, um neu anzufangen. Aber diffus gibt es eben diesen Subtext, irgendwas wirst du schon machen können. Neoliberales Optimierungsgefühl nennen das manche, also die Idee, alles könnte lösbar und regelbar sein. Ob den russischen Präsidenten Putin durch Wirtschaftsverträge und Freundschaft zu zähmen oder eben den eigenen Körperbau durch Training und Ernährung zu verändern. Manche sagen, derzeit gibt es zum einen dieses Optimierungsgefühl und zum anderen deshalb ein stärkeres Ohnmachtserleben als in den Jahrzehnten zuvor. Denn wenn das alles nicht so klappt wie vorgehabt, dann musst du ja selbst dran schuld sein. Hinzu kommt auch die Beobachtung, dass jetzt in den Jahrzehnten nach den 68ern, wo man gesellschaftlich, aber auch in den vielen Gemeinden versuchte, Utopien umzusetzen, dass die Ergebnisse mager sind oder vieles zurückgeschraubt wird, auch um Geld zu sparen, trotz aller Erkenntnisse. Und gerade bei engagierten, aktiven Menschen gibt es ein hilfloses, ohnmächtiges Gefühl, wozu habe ich mich denn all die Jahre in der Friedensarbeit oder in der sozialen Arbeit engagiert? Und in diesem Gefühl leben wir schon länger. Das kam durch Covid und durch die Kriege nochmal verstärkt heraus. Aber es ist nicht der Auslöser. Und ich erinnere nochmal an die ohnmächtige Wut der frühen Kindheit, die für mich sehr ähnlich ist der Wut, die seit jetzt mehreren Jahren in diesen brachialen Reden über Politiker, im Mitschleppen von Galgen auf Demonstrationen, in dem Herhetzen über Migranten und Frauen zu finden ist. Das hat etwas ohnmächtig Kindliches, auch wenn ich es nicht hören will und auch nicht zulassen will. Der zweite Zwischenschritt noch. Eine andere Variante ist, dass tatsächlich viele Formen von Wundererwartung zu beobachten sind. Der eine starke Mann, die Partei, die einfache Lösung verspricht und aus der Ohnmacht rausholt. Ich nehme an, hier ist es ähnlich. Bei uns in Erlangen klopfen immer mal wieder suchende Menschen an, auf der Suche nach dem Glauben. Zumindest höre ich das so raus, diffus auch nach Wundern. Und sie erwarten von mir, meine ich, einfache Antworten. Und dann ärgern sie sich manchmal über mich, weil ich ihnen einfach keine einfachen Versprechen geben kann, sondern einen Weg anbiete. Aber ich höre eher, sie hätten gerne Heilsversprechen in Schwarz und Weiß. Und dann gehen sie wieder und ich stehe dann da und frage mich, ob ich nicht doch irgendwann endlich mal eine einfache Antwort finden kann, die sie zumindest neugierig macht, zu bleiben. Hingegen Menschen, die schwere Bürden tragen, es kommen auch manchmal Menschen aus den Krankenhäusern, die Angehörige dort besucht haben, denen tut es gut, wenn ich keine leichte oder einfache Antwort gebe, sondern mit ihnen aushalte, dass es oft keine Lösungen gibt. Gemeinden können Orte sein, wo Menschen mit ihren Überforderungen wahrgenommen werden, wo wir auch selbst mit unseren Überforderungen sein können, sein dürfen, wo wir behutsam auf Wunder hoffen, aber diese nicht uns abverlangen. Gemeinde sind Orte, wo die Ohnmacht sein darf, Orte, wo ich nicht immer sofort eine Lösung anzubringen habe, wo wir miteinander das Aushalten lernen können, aneinander und füreinander. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eigentlich müsste der Satz sogar übersetzt heißen, meine Kraft kommt in der Ohnmacht zum Ziel. Aber wir können uns schon fragen, haben Menschen in ihrer Ohnmacht wirklich einen Platz bei uns? Würde ich mich selbst zeigen mit meiner Ohnmacht? Dürfte meine Not in der Fürbitte am Sonntag genannt werden oder wäre mir das peinlich? Gemeinde heißt, wir können für diejenigen, die sich kraftlos erfahren, stellvertretend darauf vertrauen, dass wir nicht von Gott verlassen sind, vielmehr, dass Gott trotz allem in uns und auch durch uns wirken will, in seiner Kraft. Und wir können an uns selbst, wenn uns diese Gefühle und Erfahrungen treffen, auch wir können uns anlehnen an den, der unsere Kraftlosigkeit kennt. Vorhin haben wir die Not der Hagar erinnert, die keine andere Lösung mehr sieht, als in die Wüste zu gehen. Sie wird gesehen, sie wird wahrgenommen, auch wenn danach nicht alles leicht und einfach ist. Gemeinden sind Orte, wo wir uns miteinander vergewissern, dass wir ganz gleich, wie stark oder erschöpft, wie mutlos oder mutig, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen, nämlich angewiesen auf Gottes Hilfe. Ohnmacht ist vor allem ein Hinweis auf eine Krise. Und jetzt komme ich zu dem Bibeltext, für den ich mich entschieden habe. In dem Text kommt kein einziges Mal die Ohnmacht vor. Und viele von uns kennen den eigentlich, weil es auch um eine Heilungsgeschichte geht. Aber ich habe ihn ausgesucht wegen zwei anderer Aspekte. Ich lese aus Markus 9. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und die Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er aber antwortete seinen Jüngern und sagte, O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss der Geist den Jungen, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat der Geist ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr von ihm aus und fahr nicht mehr in ihn hinein. Da schrie der Geist und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir wissen und wir versprechen nicht, dass durch uns Wunder geschehen beim ersten Gebet und beim ersten Gespräch. Denn oft gleichen wir eher dem Rudel der hilflosen Jünger, die dem bittenden Vater gar nicht helfen konnten. Aber uns wird zugetraut und dazu sind wir berufen, die Nacktheit der Krise nicht abzutun und wirklich hinzusehen als unseren Beitrag in der Nachfolge. Sich nicht wegzudrehen von den Eltern, deren neunjähriger Sohn sterbenskrank ist, und die sich in ihrer Hilflosigkeit kaum zeigen können. Hinsehen zu denen, die sich alleine fühlen und gestärkt werden in ihrer Not. Das erkenne ich in dem Handeln Jesu in dieser Geschichte. Er duckt sich nicht weg, sondern hält aus. Mann, was ist die Geschichte deines Jungens? Und der Vater kann erzählen von der Qual des Jungens. Und Jesus hört zu. Er sieht hin. Zuhören. Das ist nicht so schwer, selbst wenn die Krise der Person furchtbar ist. Manchmal sorgen sich Menschen, dass das, was ausgelöst wird, wenn man falsch zuhört, dass es uns selbst schmerzt oder bei der Person etwas verstärkt, vielleicht, oder dass man nicht die richtigen Worte findet, vielleicht. Aber es ist das Erste und fast Einzige, was in der Ohnmacht hilft, dass dein Mitmensch dich ansieht und dich ernst nimmt in deiner Not. Ohnmächtige brauchen keine Lösungen, Ohnmächtige brauchen Ohren und Hinsehen. Und auch wenn manche aus der Ohnmacht heraus nach dem Held rufen, denn das ist ja auch das, was der Vater da erhofft, dass Jesus etwas kann. Doch durch Jesus Hinsehen wird es dem Vater möglich, zunächst die eigene Not einmal anzuerkennen. Etwas für dich Schreckliches ist passiert, das ist so, ich sehe es, ich höre, dass du auf mich hoffst. Und Jesus also sagt den Spitzensatz, alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus lehnt ab. Das ist eine der wenigen Geschichten im Markus-Evangelium, wo Jesus ablehnt, zum Wunderheiler gemacht zu werden. Aber es gelingt ihm, den Vater in seine Kraft zurückzuholen, weil er ihn ansieht. Und der Vater brüllt raus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Später, sozusagen im Nachgespräch mit den Jüngern, sagt Jesus über den Schrei des Vaters zu seinen Jüngern, es war das Gebet, welches die Heilung ermöglicht hat. Nicht der Wunderheiler, nicht der Sohn Gottes, der vorab Zeichen tut, die auf die Zukunft hinweisen, sondern das verzweifelte Brüllen eines Mannes, der Gott eigentlich gar nichts mehr zutraut, aber sich aus der Ohnmacht herausschälen konnte. Er hat seine Sache zu Gehör gebracht. Nicht Jesus heilt. Die Heilung geschieht nach dem Gebet, nach diesem Schrei, sagt Jesus, weil Gott nahe denen ist, die zerbrochenen Herzen sind und denen hilft, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Aber ausschlaggebend ist, dass Jesus bereit war, ihn auszuhalten und nicht sagt, ich kann keine Hilfe anbieten. Uns nicht wegzuducken. Auch wenn wir uns selbst in Situationen schwach oder inkompetent, ja selbst auch in dem Moment ohnmächtig fühlen, bleiben wir als Gegenüber bereit, dabei zu bleiben. Auch wenn wir es uns vielleicht gar nicht zutrauen. Gott ist uns nahe und er sieht unser Aushalten. Wir brauchen keine Antworten zu finden, sondern uns als Menschen zu zeigen. In einer Zeit, wo so viel gegen unseren Gott spricht, geht es nicht mehr darum, dass wir Optimierungsgefühle entwickeln. Das ist nicht Ziel unseres Glaubens, sondern dass wir einander aufhelfen, wahrhaftig zu wagen, auf Hilfe zu hoffen. Hilf du unserem Unglauben. Manchmal, wir wissen das, wird es erst in der zukünftigen Welt vollendet werden. Denn Ohnmacht gehört zu den Dingen, die zu der unerlösten Welt gehören. Aber wir brauchen nicht zu vertrösten, sondern einfach nahe bleiben denen, weil wir wissen, wir sind alle auf seine Hilfe angewiesen. Und für unsere Gemeinden, in denen wir uns selbst manchmal mit dem Gefühl der Ohnmacht verkannten oder mit dem Nichtwahrhaben von Ohnmacht beschäftigen, niemand hindert uns, für die Zukunft des Glaubens wenigstens tagtäglich Gott stammelnd zu bitten, sieh hin, was kaum in Worte zu fassen ist. Genau wie wir wohl auch, wenn wir uns selbst ohnmächtig fühlen, einfach sagen, Gott sagen, selbst wenn die Worte fehlen, ich bitte dich, sieh du hin. Manchmal fühlen wir uns auch manchmal einfach so ohnmächtig. Gott sei Dank, es ist nicht immer die ganz große Krise. So wie ich inzwischen ja auch mit Mathe umgehen kann und immer noch Fehler mache, sondern auch im Kleinen. Und ich möchte enden mit einem Gebet, das Reinhold Niebuhr im Zweiten Weltkrieg wohl formuliert hat und das inzwischen so vielen Glaubenszeugen zugeschrieben worden ist und es auch bis zum Kalenderspruch geschafft hat. Und viele kennen es auch. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus. Amen.